Diese Woche war ja wirklich ereignisreich. Ich weiß nicht, ob ihr alle so die Nachrichten mitverfolgt habt, aber gestern ist haarscharf ein Asteroid an uns vorbeigerast. Ein Meteorit, etwas kleiner, hat sogar Russland getroffen. Am Montag ist der Papst zurückgetreten. Kurz darauf ist ein Blitz in den Petersdom eingeschlagen. Also wenn das nicht Zündstoff für Verschwörungstheoretiker ist, dann weiß ich auch nicht, was noch kommen muss. Also heute werde ich keine Verschwörungstheorie-Predigt machen, weil ich immer noch daran glaube, dass Zeit und Stunde keiner weiß. Auch nicht der neue Papst wird die Wiederkunft beschleunigen können. Wobei ich es gut finde, also ich zoll dem Aktuellen noch richtig Respekt. Also 700 Jahre lang ist kein Papst von sich aus zurückgetreten und er macht das jetzt. Anscheinend sind sie doch moderner, als man denkt. Aber Veränderung hätte ich mir schon mehr von ihm gewünscht. Vielleicht ist die katholische Kirche noch langsamer, als wir es sind. Anscheinend. Das Thema heute, das ich mitgebracht habe, hat nicht direkt mit dem Papst zu tun, aber vom Verständnis der katholischen Kirche mit deren Vorläufer, mit Simon oder Petrus. Denn die Predigtreihe im Lukas-Evangelium geht weiter und die Kerngeschichte, die wir heute haben, steht in Lukas Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Diese Geschichte finde ich irgendwie außergewöhnlich. Bisher haben wir ja die Geschichten, also die Kapitel davor im Lukas-Evangelium angeschaut und haben gesehen, wie Jesus geboren wurde, wie er getauft wurde und dann plötzlich ja schon sein Dienst begann nach der Taufe. Und man sah, wie er in Kapernaum, in Nazareth gepredigt hat, von Synagoge zu Synagoge ging, in Galiläa, in Judäa, eigentlich im ganzen Gebiet. Aber eines fiel auf, oder zumindest jetzt. Er predigte und er war allein unterwegs. Er hatte noch keine Jünger, also es schien so, als wenn er ziemlich lange ohne Nachfolger unterwegs war. Und die Geschichte heute setzt so den Beginn der Nachfolge ein. Wie das überhaupt zustande kam, wie Jesus Jünger holte und merkte, der Auftrag, der gehört jetzt mal verteilt, delegiert. Ich muss Leute dabei haben, die das mittragen, die er nicht nur einfach als Menschenmenge hinter sich versammelt, sondern in die er investiert. Und das ist die Geschichte, die wir heute uns anschauen. Ich möchte mit euch sie zusammen lesen. Also Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Überschrieben habe ich sie: ein Zimmermann, der uns fischen lehrt. Es begab sich aber, als die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren, und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihre Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Diese Geschichte finde ich aus mehreren Gründen wirklich beeindruckend. Da ist Jesus unterwegs und predigt und diese Menschenmenge folgt ihm. Und diesen Simon, den haben wir ja schon das letzte Mal gehört, den kannte er ja schon. Ja, seine Schwiegermutter hatte er geheilt, vom Fieber gesund gemacht. Und ich glaube, dass die Gefährten von Simon, die hier jetzt das erste Mal genannt werden, und Simon mit einem ganz anderen Ohr zuhörten als vielleicht so die anderen Menschen. Denn es macht einen Unterschied, ob Jesus irgendjemanden heilt oder jemand, der uns nahesteht. Es ist schön zu hören, wenn jemand gesund wird, aber es macht doch einen Unterschied, ob diese Person für mich wertvoll und bedeutsam ist. Und so ging es wahrscheinlich Simon. Für Simon war Jesus nun eine ganz andere Person. Und er steht da an seinem Boot mit einem Negativerlebnis. Er kommt an aus der Nacht, hat nichts gefangen und sieht vom Weiten, es kommt neue Arbeit auf ihn zu, weil Jesus kommt mit einer Menschenmenge. Er denkt sich, no, Prost, Mahlzeit. Hoffentlich kommt er nicht jetzt genau hier hin und predigt hier weiter, weil ich muss eigentlich jetzt die Netze aussäubern und noch habe jede Menge zu tun. Und der kommt direkt auf ihn zu. Direkt. Und dann steigt er auch noch in das Boot ein. Und hier steht, er bat ihn, richtig höflich. Jesus bat ihn, fahr hinaus und lass mich von deinem Boot aus predigen. Und er hat nichts einzuwenden. Man merkt, dass die Beziehung irgendwie so ist, so, ich habe ihm was schuldig. Für den mache ich das. Der hat meiner Schwiegermutter geholfen. Obwohl ich die ganze Nacht gearbeitet habe, fahre ich jetzt rauf und weiß, der predigt da jetzt erstmal. Und sie fuhren raus und er fängt an zu predigen. Die Volksmenge hört zu. Und nach der Predigt wechselt Jesus seinen Ton. Plötzlich sagt er, fahr hinaus, wo es tief ist und werf eure Netze zum Fang aus. Das ist richtig mit Ausrufezeichen. Also man kann da sogar 4, 5 Ausrufezeichen hinmachen. Also er befiehlt es ihm richtig lautstark. Fahr hinaus auf den See und werf die Netze aus. Jetzt würde ich mir allerdings spätestens jetzt als Simon denken, was will der Mann? Werf die Netze aus. Ein Zimmermann oder zumindest der Sohn eines Zimmermanns, es liegt aber nahe, dass der Sohn den Beruf des Vaters übernommen hat, will mir erzählen, wann und wie und wo ich fischen soll? Ich weiß nicht, ob ihr das machen würdet. Also euch von jemandem eines anderen Berufes, euch in euren Beruf hineinreden zu lassen. Ja, als Immobilienmakler von einer Krankenschwester, macht das mal so hier, das läuft besser. Und als Immobilienmakler der Krankenschwester, ich glaube, du musst die Nadel anders setzen. Ich weiß nicht, ob ihr das wollen würdet. Simon könnte sich ja auch denken, naja, ihn jetzt bloßstellen vor der ganzen Masse ist auch doof. Also jetzt nicht zu gehorchen, darauf zu vertrauen, wäre gut. Aber im Hinterkopf könnte er doch zumindest haben, aber wenn ich das jetzt mache, dann geht er genauso pleite aus, wie ich ausgegangen bin. Also blamiere ich ihn auch, wenn ich mit ihm rausfahre. Vielleicht wäre es taktisch klüger, Jesus davon abzuhalten und ihn zu überreden, dass er doch nicht rausfährt und ihm zu erklären, wie das funktioniert. Und er macht es ja auch ein bisschen. Er setzt ja ein und sagt, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Aber allein, wie er seinen Satz beginnt, zeigt schon, dass er noch ein Aber setzen wird. Er spricht ihn mit Meister an. Mit Vorsteher. Mit Vorsitzender. Kann man auch so übersetzen. Mit Chef. Anscheinend sieht Simon in Jesus nicht einen Zimmermann. Nicht einfach irgendjemanden. Anscheinend sieht er in Jesus den Bevollmächtigten Gottes. Es ist schon außergewöhnlich, dass bis zu diesem Zeitpunkt hier Simon auch noch mit Simon angesprochen wird. Bis zu einer Stelle. Wir alle wissen, dass er irgendwann den Namen Petrus bekommt und Lukas, der Schreiber des Evangeliums, weiß das auch. Und er nennt ihn erst Petrus normalerweise, wo das dann auch passiert. Bis auf an einer Stelle, die kommt dann hier unten noch. Petrus hat ja den Namen Petrus bekommen, als Jesus diese Begebenheit hatte und gefragt hat, was sagen die Menschen über mich, wer ich bin? Und dann sagen sie Elia und einer der Propheten und sonst noch was.
Und dann stellt Jesus die Frage, was aber sagt ihr, wer ich bin? Und er antwortet, wie aus der Pistole geschossen, Christus. Du bist der Christus. Und hier sehen wir, dass der Name plötzlich nachher wieder auftauchen wird. Das erste Mal, als derjenige, der bekennt. Aber bevor ich da noch tiefer hineingehe, fällt mir vorher noch was ganz anderes auf. Und zwar bei dem Wort Meister. Wir haben schon gemerkt, Jesus sieht in Jesus nicht einfach einen Zimmermann, sondern den Sohn Gottes. Er hat ihn bei seiner Schwiegermutter erlebt und er hat jetzt etwas erlebt, das nicht in Worte zu fassen ist. Die ziehen da hinaus, beziehungsweise, jetzt habe ich vorgegriffen, er weiß noch nicht mal, was passiert. Er weiß nicht, was auf ihn zukommen wird. Und trotzdem vertraut er ihm blind. Er vertraut Jesus blind. Und hier ist die Brücke zu der letzten Predigt. Wir haben das letzte Mal festgehalten, dass Jesu Vollmacht wir nur erleben können, wenn wir auch uns von ihm in unser Leben hineinreden lassen. Dass für Jesus Vollmacht und Freiheit nicht mit oder mit Abhängigkeit zusammenzuführen ist. Dass es kein Widerspruch ist. Dass wenn Gott in mir regiert, dass es nicht bedeutet, dass ich eine Marionette bin, sondern dass ich aus Vertrauen ihm nachfolge. Mich auf ihn verlasse. Davon überzeugt bin, dass er es gut meinen wird. Davon überzeugt bin, dass wenn er der Bevollmächtigte ist, etwas machen kann. Obwohl es gegen jede Logik und gegen jeden Verstand spricht, spricht er ihn mit Meister ein und sagt das Wort Aber. Aber auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. Auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. Würden wir so riskant sein? Wenn wir erleben, dass etwas in unserem Leben total gegen die Logik spricht, wir aber das Gefühl haben, hier spricht jetzt Gott. Nachfolge hat sehr viel damit zu tun, die Vollmacht Jesu und ihn als Bevollmächtigten anzuerkennen. Das erste Mal habe ich das erlebt, als ich zur Musterung musste. Musterung gibt es nicht mehr, ist abgeschafft, musste ich aber noch hin. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, das war in der 11. Klasse, ich werde Polizist. Das stand fest, das war mein Berufswunsch. Ich werde Polizist. Und ich gehe dahin und ich weiß, ich muss gar nicht verweigern. Ich sagte nur, ich werde Polizist, ich mache den Dienst an der Waffe, ihr könnt mich ruhig mustern und was ihr dann noch alles machen wollt, aber zu euch komme ich nicht. Muss man nicht. Wenn man Polizist wird, muss man nicht zur Bundeswehr gehen. Also, das war meine Absicht. Ich gehe dahin, habe dann die Musterung, erst die medizinische und danach kommt, wenn man nicht verweigert, ein Intelligenz und, keine Ahnung, irgend so ein Test am Computer, wo alles Mögliche abgecheckt wird. Das hat ungefähr 2 Stunden gedauert, diese ganzen Fragen da durchzuklicken. Und während dieser 2 Stunden, und der Offizier hat mich, oder ich weiß nicht, ob das ein Offizier oder ein Feldwebel oder sonst noch was war, hat mich vorher noch gefragt, wollen Sie verweigern? Ich so, nein, ich werde Polizist. Und ich sitze an diesem Computer, tippe eine Frage nach der anderen ab. Das waren nicht nur so Rechenaufgaben und Logikaufgaben, sondern auch moralische Fragen. Ja, die wollten wissen, wo ich stehe. Und in dieser Zeit hatte ich plötzlich dieses Gefühl, das war's. Du wirst nicht Polizist. Und mein Vater weiß genau, wie gerne ich Polizist werden wollte. Ja? Er hat schon gesagt, oh, du Polizist, und hat mir das versucht auszureden, ungefähr 6 Jahre lang. Ich so, nein, das ist voll cool, das werde ich und das ist richtig gut. Und dann schaffte es so eine blöde Musterung, heute im Rückblick jetzt, mir innerhalb von 2 Stunden das Gefühl zu geben, lass das. Und das Merkwürdige dabei war, ich hatte das Gefühl, und das rede ich mich nicht nur ein, dass das Gott so wollte. Ich hatte das Gefühl, lass die Finger davon, dass was Gott mir gesagt hat. Und es war keine Stimme, es war kein Knall, da ging auch nicht ein Windows-Fenster auf und plötzlich, Sascha, hier spricht Gott, lass die Finger davon. Es war einfach nur ein tief verwurzeltes Gefühl, das ist nicht dein Weg. Das ist nicht deine Berufung. Der Test war zu Ende, ich musste in das Zimmer von diesem Soldaten da hinein und er meinte so, Herr Gunjewitsch, Sie sind T2, eigentlich ist das bei Ihnen sogar fast T1 gewesen, Sie dürfen nämlich nur eine Sache nicht machen und das ist Fallschirmspringen. Ich weiß, Sie wollen Polizist werden, aber Sie müssen jetzt trotzdem angeben, in welchen Bereich wir Sie einordnen müssen. Ja, wo wollen Sie hin? Wollen Sie zur Marine? Wollen Sie, keine Ahnung, zum Heer? Wo wollen Sie hin? Und dann habe ich gesagt, ich will verweigern. Und er guckte mich an und meinte, das kann jetzt nicht Ihr Ernst sein. Vor 2 Stunden habe ich Sie gefragt, ob Sie verweigern wollen und Sie haben gesagt, nein, Sie gehen zur Polizei. Wollen Sie denn noch zur Polizei? Ich sage, nein. Sie wissen aber schon, dass Sie dann Zivildienst machen müssen. Ich so, ja, verarschen Sie mich gerade? Das hat er mich wirklich gefragt und ich so, nein. Und er ganz ungläubig griff in so eine Schublade, holt so ein Papier raus, dann unterschreiben Sie das. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich bin gegangen mit der Regionalbahn, wieder, ich glaube in Münster war das, nach Gütersloh gefahren, in die wunderschöne Stadt. Und auf dem Weg habe ich mir nur gedacht, das kann es ja jetzt echt nicht gewesen sein. Und dann habe ich so Stoßgebete hochgemacht und ich habe gesagt, Gott, wenn das jetzt von dir kam und ich bin davon überzeugt, dass es von dir kam, dann bist du jetzt in der Verantwortung, mir zu zeigen, was ich werden soll. Ja, du hast mir das genommen, was ich wollte, was ich mir ausgesucht habe. Jetzt bist du dran, mir zu zeigen, wo es hingeht. Und es muss sich genauso anfühlen wie an diesem Computer. Ich wollte keinen Blitz haben, ich wollte kein Fenster haben, das irgendwo aufleuchtet oder irgendjemand, der mir sagt, das und das sollst du machen. Es sollte einfach dieses innere Gefühl sein, das ist richtig. Und das hatte ich danach. Ich war plötzlich gar nicht traurig. Ich kam nach Hause, hat meinem Vater gesagt, lief gut, ich habe verweigert. Er so, was hast du? Verweigert. Ja, was heißt denn das jetzt? Ja, ich werde nicht Polizist. Er hat sich gefreut. Ich weiß auch nicht warum, was daran jetzt so schlimm ist. Also nichts gegen Polizisten. Und er meinte, ja, und jetzt? Ich habe ja noch 2 Jahre Zeit. Nichts und jetzt. Das habe ich ihm damals noch gar nicht erzählt, diese Geschichte, weil ich dachte, ich bin ein bisschen verrückt, wenn ich ihm das erzähle. Und dann ging so 1 Jahr ins Land. Zwischendurch habe ich gesagt, Gott, also so langsam wird es schon Zeit. Ne? Ich bin schon jetzt Ende der 12. Nächstes Jahr kommt das Abi. So langsam muss ich das wissen. Dann kam die 13 und es passierte nichts. Aber eines Nachts konnte ich nicht einschlafen. Und das kenne ich eigentlich gar nicht. Ne? Das passiert bei mir nur, wenn ich krank bin. Ich konnte nicht einschlafen. Ich lag dann von 11 Uhr abends bis 3 Uhr morgens oder so wach, habe immer wieder auf die Uhr geguckt und dachte so, Gott, jetzt bist du dran. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht schlafen und du bist wieder schuld. So habe ich wirklich mit dem geredet. Also das ist jetzt nicht übertrieben oder so. Also ich habe so mit Gott geredet und habe gesagt, ich habe das Gefühl, du willst mir was sagen. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, du wirst Pastor. Ich bin eingeschlafen. Am nächsten Morgen, da war gerade die Vorgruppe von Jugend auf Achse bei uns in Gütersloh, bin ich zu einem von denen hin, Alexander Kampmann, manche kennen den vielleicht, und habe ihm die Geschichte erzählt, die ganze. Und habe gesagt, Alexander, ich kenne so viele Leute, die erzählen bei der lebendigen Gemeinde bei uns in Gütersloh, die kommen dann nach vorne und erzählen, wie sie Gott erlebt haben. Und manchmal hört sich das so schlimm an. Und so, als wenn sie es sich selbst ausgedacht haben. Und wenn ich dir das jetzt erzähle, dann hört sich das genauso an. Und ich will nicht, dass ich mir das selbst ausgedacht habe. Und er war taktisch klug. Er so, ja, dann mach doch einfach mal so ein Jahr Jugend auf Achse. Und ich so, ich werde nicht, wenn ich Pastor werde, nicht in Deutschland. Und ich mache auch nicht Jugend auf Achse. Zum Glück war zu der Zeit noch ein Pastor, der Jugendabteilungsleiter in Südafrika da war. Und mit dem habe ich dann auch geredet und habe ihn gefragt, was heißt denn das jetzt? Er so, das heißt, dass Gott zu dir gesprochen hat. Ja, ich so, woher weiß ich das denn? Das waren ja nur Gedanken, das war doch nur ein Gefühl. Das war doch kein Wort. Da war doch nichts festzuhalten. Das war so ein bisschen so, als wenn man einen Traum gehabt hätte, der sich wahr anfühlt. Und dann er so, ja, dann versuch's doch einfach. In der Bibel steht, prüfe ihn und er wird dir zeigen, ob es so ist. Und er kann ja die Türen noch zumachen. Hat er ja bei deinem Polizeidienst auch gemacht. Also komm mit nach Südafrika, dann machst du Band Life, das ist das Mutterprojekt von One Year for Jesus. Und dann guckst du einfach, ob dir solche Aufgaben taugen. Und ich so, mache ich. Dann ging wieder ein halbes Jahr ins Land und ich habe gemerkt, Südafrika, Ausland, ist zwar alles schön, so was man da hört, da scheinen die Gemeinden lebendig zu sein, da scheint die Post abzugehen, so 50 Taufen am Tag oder einen Monat, aber ordentlich was. Aber ich habe mir plötzlich gedacht so, als ich die Zeit dann ja noch in der Schule war, hey, meine ganzen Freunde, die ich hier so habe, die sind mir so wichtig. Ich muss da hinten eine neue Kultur kennenlernen, die hier kenne ich, die Sprache kenne ich, auch wenn, ja, Horst, ich muss an meiner Artikulation, danke für den Fehler, arbeiten, aber ich kann sie eigentlich. Und dann habe ich mir so gedacht, hey, den Alex Kampmann, den rufe ich nochmal an und ich mache One Year, Jugend auf Achse, nicht One Year for Jesus, da wo Jonas bald hingehen wird, wahrscheinlich. Und habe das dann gemacht. Mit der Prämisse, dass ich gesagt habe, ich werde danach Pastor. Es war nicht so, ach, ich guck mal. Es war so, dass ich gesagt habe, die Türen können sich noch schließen. Berufungsgeschichten sehen, glaube ich, genau so aus. Da spricht Gott einem plötzlich in das Leben hinein und jetzt stellt sich für einen selbst die Frage, ob man hört oder auf Durchzug stellt. Ob man folgt, freiwillig oder nicht. Ob man zu sich reden lässt oder nicht. Ob es einen Unterschied macht, wenn Jesus in unser Boot steigt, in unseren Lebensbereich und sagt, so jetzt fahr mal hinaus. Und Petrus, Simon fuhr hinaus. Und plötzlich passierte das Unfassbare. Ja? Er schmeißt sein Netz aus und es fängt an zu reißen. Da sind so viele Fische drin, dass sie das zweite Boot ranholen. Das zweite Boot kommt an, sie laden beide Boote voll und die sind so voll, dass sie fast untergehen. Und sie kommen an Land und jetzt verstehe ich diesen Simon nicht. Anstatt zu loben und zu preisen, zu feiern und sich zu freuen, fällt er Jesus zu Füßen, als wenn er Angst hätte. Und es steht dort sogar, es fuhr ein Schrecken in ihn. Und er sagt, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Wieso? Wieso? Ich glaube, dass die Menschen damals noch ein ganz anderes Bild von Gott hatten. Von Jesus Christus. Als wir heute. Die Aufklärung hat so ein bisschen das Bild von Gott dahin gebracht, dass er ein lieber Gott ist, ein guter Gott, ein Gott, der manchmal sogar eher schwach ist. Also die Aufklärung hatte auch was Gutes, ich will jetzt nicht schlecht reden. Ja? Aber das Gottesbild hat sich auch dahin verändert, dass man auch nicht mehr vor ihm Angst hatte. Aber es ist Fakt und Tatsache, dass wenn man das Alte Testament und das Neue sich anschaut, dass die Menschen in der Gegenwart Gottes Angst bekamen. Todesangst. Im Alten Testament sehen wir, dass sie Angst hatten zu sterben. Heute sogar noch in der Taufklasse haben wir darüber geredet. Da hat Sika gesagt, dass der hohe Priester sogar so ein Gläckchen-Bimmelchen hatte, wenn er ins Allerheiligste ging, damit, wenn er umkippt, die Leute ihn rausziehen können, weil die wollten nicht reingehen. Die Leute hatten Angst, wenn sie Gott begegnet sind. Ihnen war bewusst, dass sie auf heiligen Boden standen, also Mose ja nicht sofort, als er den brennenden Busch sah, da musste ihm erst noch gesagt werden, zieh die Schuhe aus. Aber eigentlich war ihm bewusst, das hier ist jetzt ganz besonders. Und mit diesem Denken war auch Simon geprägt von diesem Denken. Er wusste, jetzt hat er Gott erlebt. Er bekam Angst. Angst nicht nur, weil er Gott erlebt hat, sondern weil er sich im Vergleich plötzlich als das wahrnahm, was er ist. Ein Sünder. Jemand, der im Gegensatz zu Jesus keinerlei Schnitte hat. Keine Möglichkeit hat, daneben anzustehen. Irgendwie ähnlich zu sein. Die Heiligkeit Jesu zu sehen und gleichzeitig die Fehlerhaftigkeit von einem selbst. Zu wissen, was die Pharisäer damals gesagt haben über Sünde und Gerechtigkeit. Zu wissen, dass er eigentlich es nicht verdient hat, mit Jesus zu fischen. Das drang ihn auf die Knie. Ich glaube, dass Jesus uns beruft, dass Jesus in unser Leben hineintritt und uns Befehle erteilen will. dass er uns eine Berufung geben will, dass er uns sagen will, was er mit uns vorhat, dass er mit uns fischen will. Und ich bin davon überzeugt, dass wir nur Jesus richtig hören können, wenn uns klar ist, dass wir Sünder sind. Weil eigentlich sind wir doch gute Menschen, oder? Ich meine, es gibt Leute, die schlimmer sind als ich. Also so viel Mist habe ich jetzt nicht gebaut. Ich bin kein Mörder, ich bin kein Verbrecher. Ich kenne viele Leute, die sagen, ja, wieso bin ich denn ein Sünder? Ich bin doch eigentlich ein ganz guter Mensch. Aber Jesus lässt ihn dort unten nicht knien. Und jetzt kommt das, was die Aufklärung auch Gutes hervorgebracht hat. Der gnädige Gott. Zu Recht kommt dieses Bild immer mehr in den Vordergrund im Laufe der Geschichte. Allein durch diese Geschichte. Jesus hebt diesen Petrus, und so nennt er ihn jetzt das erste Mal, als dass Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu den Füßen. Hier steht jetzt Simon Petrus. Lukas nennt ihn jetzt das erste Mal so, obwohl er den Namen erst viel, viel später bekommt. Und damit will er jetzt schon ausdrücken, Lukas, derjenige, der Bekennende ist, später, du bist der Christus, ist es auch jetzt schon. Auch hier bekennt er schon, du bist der Christus. Er hat es schon längst begriffen. Hier ändert sich komplett das Leben von Simon. Aber die ganze Zeit vorher, bevor Jesus in sein Boot stieg, kam er nicht einmal auf die Idee, Jesus nachzufolgen. Also Jesus hat die Schwiegermutter von ihm geheilt, hat dann da noch gewirkt und Simon hat seinen Dienst weiter ausgeführt. Er hat weiter gefischt. Und dann kommt dieser Zimmermann da vorbei und tritt in sein Boot und sagt ihm, wie man fischen soll. Dann kommt Jesus in unser Leben und erzählt uns, was das Leben eigentlich sein soll. Worauf es eigentlich ankommt. Und es geht nicht darum, dass jeder jetzt Pastor werden muss oder dass jemand Missionar werden muss. Es geht darum, ob wir Jesus Meister nennen. Meister, ich glaube, das ist zwar keine gute Idee, da jetzt hinauszufahren. Das ist total unlogisch und ich bin der Fachmann, aber ich vertraue dir. Wir machen das jetzt. Und dann geht es weiter. Man erlebt Gott und dann wird plötzlich nicht gefeiert, sondern man sieht selbst, wo man steht. Man ist Sünder. Und da unten könnten wir eigentlich schön liegen bleiben. Nur damit gibt sich Jesus nicht zufrieden. Der hebt diesen Sünder hoch und sagt, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Im Griechischen steht da sogar, von nun an wirst du Menschen lebendig fangen. Von nun an wirst du Menschen lebendig fangen. Und der Text macht einen Kontrast zu dem, was er vorher getan hat. Er spricht die Sprache von Simon, aber bisher hat er Fische gefangen, um sie zu grillen, zu verkaufen und zu verspeisen. Ein paar selbst, der Rest das Volk. Aber jetzt ändert sich sein Beruf. Er bleibt Fischer. Wird aber Menschenfischer. Jemand, der zum Leben berufen soll. Und darin steckt ja schon, dass diese Abhängigkeit von Jesus Freiheit schenkt. Leben und nicht Tod. Dass es nichts mit Marionettendasein zu tun hat, sondern eigentlich mit tiefgründiger Erfüllung von Leben. Und auch das, was jetzt passiert, ist für ihn eigentlich so ein Schritt ins unbekannte Terrain. Jesus sagt ihm seine neue Berufung, aber Simon weiß immer noch nicht, was das heißt, was da passieren wird, wie die Geschichte weitergeht. Wir kennen die Geschichte, wir lesen sie, wir wissen, was mit ihm passieren wird. Aber er wusste es nicht. Er wusste es nicht, als Jesus in sein Boot stieg und er wusste es auch nicht, als Jesus ihm sagt, sei Menschenfischer. Er wusste es nicht. Nachfolge heißt nicht, dass wir wissen, was passiert. Nachfolge ist einfach diese Demut zu haben, dass Jesus der in meinem Leben ist, der hineinreden darf. Derjenige in meinem Leben ist, der der Fachmann ist. Derjenige, der mir sagen kann, wo es hingeht. Und das bedeutet jetzt wirklich Selbstlosigkeit. Etwas abzugeben. Die Kontrolle abzugeben. Und nicht die Freiheit. Die Freiheit überlässt er uns. Die Freiheit ist da, weil er es im Vertrauen will. Diese Geschichte ist für mich eine der Geschichten über Nachfolge. Dort, wo Jesus uns zeigt, worauf es eigentlich ankommt. Was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und zwar ganz. Dass das mit dem zu tun hat, was wir jetzt gerade machen. Dass es mit dem zu tun hat, wer wir sind. Dass unser Beruf nicht komplett umgedreht wird. Aber dass der Chef ausgetauscht wird. Dass wir selbst erkennen, wer der Meister ist. Und hier bringt nun ein Zimmermann uns das Fischen bei. Menschen zum Leben zu bringen. Jesus wollte da gar nicht allein sein. Er wollte nicht allein auf diesem Weg sein, seinen Dienst auszuüben. Von Anfang an nicht. Und er merkt, wie ihm die Sache schon über den Kopf steigt. Dass diese Menschenmasse, die ihm folgt, viel mehr Menschen braucht, die für sie da sind. Und deswegen kann es auch nicht sein, dass Gemeinde sich selbst genügt. Ich finde es genial, dass wir dieses Gemeindeprofil da draußen haben. Und ich betone es jetzt immer wieder und ich werde es auch nicht aufhören, das zu betonen. Wir haben jetzt sogar draußen kleine Flyer auf A5, die ihr euch mitnehmen könnt. Wo drauf steht, für was wir stehen, was unser Ziel ist, was unsere Vision ist und womit wir das begründen. Und ich bin gespannt, was dann passieren wird, wenn wir uns auf den Weg machen. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir das nie getan haben. Aber das muss man immer wieder machen. Immer wieder sich fragen, bin ich noch auf dem Weg? Bin ich noch auf dem Weg? Bin ich noch hier in diesem Boot? Das werden wir heute auch tun. Vielleicht geht es uns ähnlich wie bei einem Video. Dass wir uns fragen, es könnte sich etwas ändern, wenn Nachfolge nicht mehr so aussieht, wie wir es vielleicht bisher kannten, sondern wieder zu dem wird, was Jesus hier mit Petrus macht. Das wünsche ich mir. Ich bitte euch aufzustehen für ein Gebet. Gott, Herr, ich bin begeistert von dem, wenn ich im Lukas-Evangelium lese, wie die Geschichte so weitergeht, was du getan hast, wie du Menschen in dein Boot geholt hast. Wie du sie nicht gefangen hast, aber irgendwie schon in dein Netz bekommen hast, in deine Nachfolge. Wie sie sich frei dafür entschieden haben, dir nachzufolgen und du sie mitten in ihrem Leben getroffen hast. Und obwohl sie nicht wussten, wohin es geht, obwohl Simon das nicht wusste, hat er dir vertraut und ist den Schritt auf dich zugegangen. Wurde vom Fischer zum Menschenfischer. Herr, ich bitte dich, dass wir auch Menschenfischer sind. Was schon ausdrückt, dass wir nicht für uns selbst da sind, sondern für Menschen, die dich auch nicht kennen. Die meinen vielleicht frei zu sein, aber es vielleicht nicht sind. Herr, du schenkst uns Freiheit. Und dafür danke ich dir. Amen.